Ihr hört den katholischen Radiosender novaradio.ch.
Im Gespräch mit auf novaradio.ch.
Am 20. Februar sind die 24. Olympischen Winterspiele in Peking zu Ende gegangen. Nicht nur klimatisch, sondern auch politisch waren diese Spiele umstritten. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung im Gespräch mit auf novaradio.ch. Heute geht es um die Volksrepublik China und die Christen. Mein heutiger Interviewgast ist der Peter Baumann, Philosoph und Kenner von der Volksrepublik China. Sehr geehrter Herr Baumann, herzlich willkommen in der Sendung im Gespräch mit auf novaradio.ch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Ich heiße Peter Baumann. Nach meinem Philosophiestudium mit Lizenziat an der Universität Löwen, Belgien, habe ich in Fribourg, Schweiz, Sozialwissenschaften studiert mit Diplomabschluss. Nach dreijähriger Leitung des Sozialmedizinischen Dienstes im Amt Entlebuch, Kanton Luzern, habe ich 6 Jahre in Kyoto, Japan, am International Social Welfare Exchange Center unterrichtet. Dann arbeitete ich nach meiner Rückkehr bis zu meiner Pensionierung 25 Jahre als Projektleiter für Asieneinsätze der Missionsgesellschaft Bethlehem in Immensee, Kanton Schwyz. Während dieser Zeit habe ich viele Reisen nach Japan, Taiwan, Philippinen gemacht. In China war ich das erste Mal 1978, wo das Land noch sehr arm war und sich von der Schreckensherrschaft Maos langsam zu lösen begann. Seither habe ich China mehr als ein halbes Dutzend Mal besucht. Ich freue mich, Ihnen heute etwas über das Reich der Mitte erzählen zu dürfen und möchte vor allem einen kleinen Einblick geben, wie Christen, vor allem Katholiken, in diesem riesengroßen Land leben. Die folgenden Darlegungen sind meine persönlichen Ansichten.
Wann wurde die Volksrepublik China gegründet, ist unsere erste Frage.
China ist ein sehr großes Land, 220 Mal so groß wie die Schweiz und zählt 1400 Millionen Einwohner. Das sind rund 180 Mal so viele Menschen wie in der Schweiz. Die Volksrepublik China wurde nach langwierigen und heftigen Kämpfen zwischen der Kuomintang und den Kommunisten gegründet. Nachdem die Kuomintang obsiegt wurden und dann Mao Zedong am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausgerufen hat. Die Nationalisten unter der Führung von Chiang Kai-shek mussten nach Taiwan fliehen. China ist nicht nur geografisch ein großes Land, sondern hat auch eine jahrtausendealte Kultur und Tradition. Ein riesengroßes Reservoir an historischen, philosophischen, kreativen und künstlerischen Ressourcen, die aber durch die kommunistische Partei bedroht sind, teilweise sogar zerstört werden.
Wer regiert heute in China?
Seit diesem Datum, vom 1. Oktober 1949, regiert in China die Kommunistische Partei mit strikter Kontrolle in allen Lebensaspekten, heute mit einem gewaltigen Überwachungssystem. Die Kommunistische Partei zählt heute rund 90 Millionen Mitglieder. Wer schulisch oder beruflich Karriere machen will, muss Mitglied der Kommunistischen Partei sein. Mao Zedong übte bis zu seinem Tod 1976 mit eiserner Faust das Land. Beim sogenannten Sprung nach vorn Ende der 1950er Jahre sind in China rund 40 Millionen Menschen verhungert. Besonders schlimm war die sogenannte Kulturrevolution von 1965 bis 1976. Eine Schreckenszeit, die die Chinesen selber als Jahrhundertkatastrophe bezeichnen. In der Mao-Zeit haben die Christen, nicht nur die Katholiken, sehr gelitten. Unter Deng Xiaoping, anfangs der 1980er Jahre, begann eine gewisse wirtschaftliche Liberalisierung, die mehr oder weniger bis zu Xi Jinping dauerte. Xi Jinping wurde 2013 Ministerpräsident, Parteipräsident und oberster Militärführer. Und er lässt die Diktatur wieder aufleben. Seine Machtausübung gleicht sich immer mehr derjenigen von Mao Zedong an. Totale Überwachung bis in den hintersten Winkel. Mehr als 600.000 Kameras überwachen Städte und wichtige Plätze mit Gesichtserkennung von jedem Einzelnen. Weiter führte Mao ein sogenanntes Bonus-Malus-System ein, wo das Verhalten jedes Einzelnen belohnt oder bestraft wird, je nachdem es den Weisungen der kommunistischen Partei entspricht oder nicht. Wer unter das Minimum fällt, kann zum Beispiel keine Billette mehr kaufen, weder für Flüge noch Züge, auch keine SIM-Karten für Handys und kassiert weitere große Nachteile. Dann bist du plötzlich an nichts, dass du nichts mehr taugt. Besonders grausam geht das Regime gegen die Moslems in der Provinz Xinjiang vor. Hier werden zurzeit über 1 Million Moslems in sogenannten Berufsbildungszentrum, in Tat und Wahrheit sind es Internierungslager, einer Hirnwäsche unterzogen und teilweise auch gefoltert. Sexuelle Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigungen, erzwungene Abtreibungen und Sterilisation sind nach einem internationalen Gerichtsurteil in London von Ende letztem Jahr an der Tagesordnung. Das Gericht spricht sogar von klarem Völkermord gegenüber einem Teil der Moslem-Uiguren.
Wer hat vor der kommunistischen Partei reagiert? Falls Sie es wissen, können Sie es kurz erläutern.
Vor der Machtübernahme der kommunistischen Partei herrschte in China eigentlich ein ziemlich großes Chaos. Es wurde gekämpft zwischen den Nationalisten, Kuomintang, und den Kommunisten. Und es gab auch in den 30er Jahren die Besetzung durch die Japaner. Es war eine sehr unruhige Zeit.
Gibt es überhaupt etwas Positives von den Kommunisten zu berichten?
Gewiss. China hat unter der Herrschaft der kommunistischen Partei auch große Fortschritte gemacht. Die Lebenserwartung des chinesischen Volkes ist gestiegen. Die Lebensbedingungen, also Lebensmittel, Kleidung, Unterkunft, Transport, Gesundheitswesen und Bildung, wurden massiv verbessert. Verschmutzung von Wasser und Luft werden bekämpft. Es gibt in keinem anderen Land der Erde so viele Milliardäre wie in China. Hunderte von Millionen wurden der Armut entrissen, obwohl es auf dem Land immer noch rund 40 Millionen Chinesen geben soll, die pro Tag weniger als einen Dollar zur Verfügung haben. Und die Schere zwischen Arm und Reich klafft in China immer weiter auseinander.
Welche Religion gibt es heute in China?
In China werden in der Verfassung heute 5 Religionen anerkannt. Taoismus, Buddhismus. Diese beiden Religionen werden als sogenannte einheimische Religionen betrachtet. Dann drittens Islam, viertens Protestantismus und Katholizismus. Diese drei Religionen werden als ausländische Religionen angesehen. Und interessant ist auch, dass Protestantismus und Katholizismus, die eigentlich beide Christen sind, in China als je eigene Religionen eingestuft.
Also da kann man sagen, offizielle Religion in China ist Buddhismus oder wird alles unter der kommunistischen Partei heruntergezogen?
Also in der Verfassung sind eben diese fünf Religionen anerkannt, also werden erwähnt und als Religionen anerkannt, aber sie werden natürlich strengstens kontrolliert, wie ich weiter unten dann noch ausführen werde.
Können Sie uns sagen, wie viele Protestanten und Katholiken gibt es in China oder gibt es da gar keine offizielle Zahl?
Offizielle Zahlen, die vom Regime anerkannt werden, gibt es nicht. Und es ist auch nicht leicht, genaue Zahlen über die Christen zu nennen. Erstens werden keine Zählungen durchgeführt und zweitens leben sowohl bei den Protestanten viele in sogenannten Hauskirchen, deren Mitglieder angeblich sehr schnell wachsen und auch irgendwie im Untergrund leben. Geschätzt wird die Zahl der Protestanten auf ca. 40 Millionen. Es gibt aber auch Leute, vor allem aus Amerika, die sagen, die effektive Zahl der Protestanten sei bedeutend höher. Bei den Katholiken ist es ähnlich schwierig, eine genaue Zahl zu nennen, weil heute immer noch viele in der sogenannten Untergrundkirche praktizieren. Geschätzt werden die Katholiken auf rund 10 Millionen. Das ist nicht einmal 1% der Gesamtbevölkerung. Gemäß einer Statistik von China heute, des China-Zentrums in Deutschland, gab es 2019 4.950 Priester, die registriert sind. Die Zahl der Nicht-Registrierten lassen sich nicht leicht eruieren. Die Zahl der Schwestern wird mit 4.600 angegeben.
Es gibt ja eine offizielle Kirche und eine Untergrundkirche, wie Sie schon erwähnt haben. Können Sie uns den Unterschied etwas genauer erklären?
Diese Unterscheidung muss man historisch betrachten. Man muss also in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückblenden. Als 1949 Mao die Volksrepublik ausrief, herrschte die Devise von Karl Marx: Religion ist Opium für das Volk. Alle ausländischen Missionare, insgesamt gegen 5000, mussten das Land nach Misshandlungen, Schikanen, Gefängnisaufenthalten als sogenannte ausländische Spione verlassen. Bei den zurückbleibenden chinesischen Bischöfen und Priestern entstanden zwei Gruppierungen. Die einen, welche dem kommunistischen Regime eher positiv gegenüberstanden, um zu retten, was zu retten war. Diese Gruppierung wurde die offizielle Kirche genannt. Andere verweigerten wie der Vatikan eine Zusammenarbeit mit dem Regime. Diese Gruppierung hielt sich strikte an die Weisungen aus Rom und ging in den Untergrund. Sie wird heute die sogenannte Untergrundkirche genannt. Die offizielle Kirche begann in den 50er Jahren eigenständig Bischöfe zu weihen, ohne Zustimmung des Vatikans. Diese Weihen waren zwar gültig, aber nach kanonischem Recht illegitim, weil sie ohne Zustimmung des Papstes durchgeführt wurden. Geleitet wurde diese offizielle Kirche von der Katholischen Patriotischen Vereinigung, ein Organ des Regimes zur Kontrolle der offiziellen Kirche. Aber auch in der sogenannten Untergrundkirche wurden mit Zustimmung Roms ohne Wissen des Regimes heimlich eine ganze Reihe Priester zu Bischöfen geweiht. Diese Gruppierung wurde vom Regime unterdrückt und schikaniert. Immer wieder wurden Priester in sogenannten Zwangsferien in Hotel gebracht, wo sie sich einer Hirnwäsche unterziehen mussten. In der sogenannten Kulturrevolution von 1965 bis 1976 wurde beiden Gruppierungen wie auch jegliche andere Religion total verboten. Die Priester wurden allesamt und besonders zu 15 oder 20 Jahren zu Arbeitslagern verurteilt oder in Gefängnisse gesteckt. Erst in den 80er Jahren war ein langsames Auftauchen aus dem Untergrund wieder möglich und ein gewisses Erstarken der christlichen Kirchen. Wichtig ist zu betonen, dass theologisch es keinen Unterschied gibt zwischen der offiziellen Untergrundkirche. Beide Gruppierungen versuchen ihren Glauben zeugnishaft zu leben und verdienen unsere Hochachtung und Unterstützung in einem religionsfeindlichen Umfeld. 2018 versuchte der Vatikan zwischen den beiden Gruppierungen in einer Vereinbarung mit dem Regime, dessen Inhalt nie veröffentlicht wurde, zu überwinden. Alle vom Regime illegal geweihten Bischöfe, das waren damals noch etwa rund ein halbes Dutzend, wurden vom Vatikan anerkannt. Somit ist theoretisch die Kluft zwischen den beiden Gruppierungen überwunden. Aber einige Bischöfe, Priester und Katholiken im Untergrund weigern sich nach wie vor, mit der offiziell vom Regime anerkannten Gruppierung zusammenzuarbeiten. Zu lange wurden sie von dieser Gruppe und vom Regime schikaniert und unterdrückt. Auch schmerzt es sie immer noch, dass das kommunistische Regime die Bischöfe der Untergrundkirche nicht anerkennt.
Die Volksrepublik China und Vatikan, wie Sie es ja erwähnt haben, haben vor etwa 3-4 Jahren einen Vertrag erarbeitet. Nun zu meiner Frage: Hat dieser Vertrag den Katholiken etwas geholfen, um ihren Glauben freier auszuüben, oder ist es im Gegenteil noch schlimmer geworden?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass diese Vereinbarung von 2018 mindestens eine offizielle Kirchenspaltung verhindert hat. Heute sind alle Bischöfe in China, sowohl von der offiziellen wie von der Untergrundkirche von Rom, anerkannt. Aber da man den Inhalt dieser Vereinbarung nicht genau kennt, weiß man nicht, was letztlich eigentlich vereinbart wurde. Und für von außen gesehen ist es vielleicht ein gewisser Vorteil, dass jetzt offiziell es nur eine Kirche gibt, aber in Tat und Wahrheit wurde die offizielle Kirche irgendwie bevorteilt und die Untergrundkirche, die sich nach wie vor weigert oder mindestens einen Teil davon, hatten sehr zu leiden. Ich kenne einige Bischöfe, deren Namen ich nicht nennen will, die nachher wieder zu sogenannten Hotelferien verurteilt wurden und wochenweise in diesen Hotels sich einer Hirngewäsche unterziehen muss. Also man kann sagen, einerseits hat die Vereinbarung eine Kirchenspaltung verhindert, andererseits aber sind immer noch viele offene Wunden, die nicht geheilt wurden, und man hat diese Vereinbarung jetzt um 2 Jahre verlängert. Man weiß nicht, was in dieser Zeit geschehen ist, aber im September dieses Jahres läuft die eigentliche Verlängerung ab und man kann gespannt sein, was daraus werden wird.
Die letzte Frage, bevor wir die erste Musikpause machen: Hat die Kommunistische Partei Angst vor den Katholiken? Falls ja, weshalb?
Diese Frage ist meines Erachtens nicht so leicht zu beantworten. Sicher ist China zum heutigen Zeitpunkt dem Katholizismus und den Religionen gegenüber allgemein negativ eingestellt. Das zeigt sich schon darin, dass die Mitglieder der Kommunistischen Partei keiner Religion angehören dürfen. Der Slogan von Karl Marx, Religion ist Opium für das Volk, scheint in Parteikreisen immer noch Gültigkeit zu haben. Die 5 Religionen, die ich erwähnt habe, werden eher geduldet, sicher nicht gefördert, bis sie, so hofft das Regime, irgendwann von selbst aussterben. Ein weiteres Merkmal der Religionsfeindlichkeit ist ja das den meisten Provinzen streng durchgesetzte Verbot, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren keine Gottesdienste und keinen Religionsunterricht besuchen dürfen, obwohl es kein nationales Gesetz dafür gibt. Ich meine, eine gewisse Angst vor dem Katholizismus besteht in Parteikreisen durchaus. Es wird in der kommunistischen Partei immer wieder behauptet, dass der Katholizismus und vor allem der polnische Papst maßgeblich am Zusammenbruch des Eisernen Vorhanges schuld sei. Daher sei gegenüber dem Katholizismus größte Vorsicht geboten. Er müsse daher streng überwacht werden, was tatsächlich auch geschieht. Als ich vor 3 Jahren wieder in Peking die Nantang-Kirche, die sogenannte Südkirche, eine offizielle Kirche besucht habe, habe ich dort mit eigenen Augen 16 Überwachungskameras gezählt, die jeden Winkel beobachten können.
Nun machen wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier eine Musikpause. Mein heutiger Interviewgast ist Herr Peter Baumann, Philosoph und Kenner von der Volksrepublik China. Lieber Herr Baumann, wie viele katholische Kirchengebäude gibt es in China?
Diese Frage ist auch nicht ganz einfach zu beantworten, weil es nicht klar ist, was man unter Kirchengebäuden versteht. Die eben zitierte Zeitschrift China heute gibt die Zahl der Kirchen und Gebetsstätten bei den Katholiken mit rund 6.000 an. Viele Gottesdienste, vor allem der Untergrundkirche, finden aber in privaten Räumen oder in Familien statt. Somit ist der Kontakt zu den Gläubigen intensiver und diskreter. Vor allem während der Corona-Zeit waren die meisten Kirchen über lange Zeit geschlossen, so dass die Gottesdienste, wenn überhaupt, fast immer nur in privaten Räumen gefeiert werden konnten.
Können Sie uns sagen, wie weit die Christen ihren Glauben frei ausüben werden oder können?
Ich würde diese Frage eigentlich mit einem Nein beantworten. In den offiziellen Kirchengebäuden, sowohl bei den Protestanten wie auch bei den Katholiken, ist eine gewisse, aber doch beschränkte und stets kontrollierte Religionspraxis möglich. Es wird aber streng darauf geachtet, dass nichts Regimekritisches gepredigt wird. Wäre das der Fall, würde der Priester oder Pastor sofort zur Rechenschaft gezogen. Gemäß verschiedenen Vorschriften der letzten 2 Jahre sind die Kirchengebäude der Untergrundkirche und die Hauskirche nicht mehr anerkannt, dürften daher nicht mehr genutzt werden. Je nach Provinz werden die Vorschriften verschieden streng gehandhabt. Auch die Untergrundpriester müssten eine Bewilligung haben, um Gottesdienste feiern zu können, was aber in der Praxis an vielen Orten schlicht nicht observiert wird. Gemäß Vorschrift müssen auf allen Kirchen die Nationalflagge wehen. Ich habe Bilder gesehen, wo auf dem Hochaltar neben dem Kreuz in der Mitte links Mao und rechts Xi Jinping auf großen Bildern prangten, sozusagen neue Heiligen, Heiligen in Anführungszeichen. Ein weiteres Zeichen, dass auch in den Kirchen ein nationalistischer Kommunismus Trumpf sein muss.
Wenn jetzt jemand aus Europa oder irgendwo anders nach China reisen möchte als Christ, wie weit kann er sich frei bewegen? Also wird er verhaftet, wenn auf der Straße jemand eine Bibel liest?
Ich glaube, grundsätzlich kann man heute, wenn man überhaupt ein Visum erhält, was jetzt während der Corona-Zeit sehr, sehr schwierig ist, kann man nach China reisen. Aber wenn man gedenkt, irgendwie als Christ tätig zu sein, wird es schwierig. Wenn man überhaupt vorher irgendwie China-kritisch aufgefallen ist, dürfte es sehr schwierig sein, ein China-Visum zu erhalten. Und jetzt in der Corona-Krise, wo China eine totale Nulltoleranz verfolgt, ist es ohnehin schwierig. In China muss man aufpassen, dass man sich nicht regimekritisch äußert, Vorschriften von Reiseleitern und Polizei genau befolgt und die für uns so oft schikanösen Kontrollen kommentarlos über sich ergehen lässt. Große Vorsicht ist am Platz, wenn man Gottesdienste besucht und mit Christen in Kontakt kommt, aus welchen Gründen immer. Völlig verboten ist jegliche missionarische Tätigkeit. Ich möchte vielleicht noch ein paar Worte sagen zu den sogenannten Kreuzabrissen und Kirchenzerstörungen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Eben in den letzten Jahren hört man, dass viele Kreuze von den Kirchen abgerissen wurden. Können Sie etwas dazu sagen? Weshalb macht man das?
Ja, das ist leider eine Tatsache. In den letzten 4 Jahren wurden trotz großer Proteste der Gläubigen und oft unter Tränen über 2000 Kreuze von Kirchen heruntergerissen, sowohl auf katholischer wie auch auf protestantischer Seite. Begründet wurden diese Maßnahmen, wenn überhaupt Gründe angegeben wurden, dass sie den Bauvorschriften, die sehr oft von den Behörden vorher genehmigt wurden, nicht entsprechen. Bei anderen Kirchen wurde reklamiert, dass sie auffällig seien, weil der Kirchenturm und das Kreuz die anderen Gebäude überragten. Dann muss man auch sagen, dass viele Kirchen abgerissen wurden und dem Erdboden gleich gemacht. Ich habe selber erlebt, in einem Dorf in Nordchina 2019, dass ein Kloster von Schwestern, das der Bischof vorher aufgebaut hat, weil die Schwestern, 30 Schwestern waren vorher auf einem Bauernhof, erlotterten Bauernhof, haben sie gewohnt. Und dann hat er ihnen in diesem Dorf ein Kloster, wenn man so sagen will, aber es waren einfach bessere Baracken, erstellen lassen. Schlicht, aber sehr zweckmäßig, damit sie auch als Gemeinschaft ihr Ordensleben praktizieren könnten. Die Schwestern betreuen Alte, Kranke, Bedürftige, leisten also in den verschiedenen Dörfern vorzügliche Sozialhilfe, die auch dem Staat zugutekommt. Die Schwestern freuten sich sehr, sind dort gewesen mit der Gruppe, endlich eine würdige Wohnstätte zu haben, nachdem sie mehrere Jahre auf einem verlotterten Bauernhof zusammengelebt hatten. 2 Monate nach unserem Besuch kam eines Abends um 11 Uhr die Polizei und sagte den Schwestern, dass sie ihr Haus, also diese Baracken, sofort verlassen müssen. Morgens um 5 Uhr am nächsten Tag werden Bagger auffahren und die Wohnstätte der Schwestern niederreißen. Den Schwestern blieb nichts anderes übrig, als sofort ihre Wohnung zu verlassen. Sie mussten außer den eigenen Kleidern und einigen wenigen Habseligkeiten alles zurücklassen. Zum Glück konnten sie in dieser Nacht bei verschiedenen Gläubigen Unterschlupf finden. Am anderen Tag um 8 Uhr waren diese Baracken, dieses Kloster, dem Erdboden gleichgemacht. Als ich diese Fotos sah, war ich sehr, sehr traurig und teilweise auch wütend, weil diese Schwestern ja wirklich nichts gegen den Staat unternommen haben. Es ist einfach leider eine Tatsache, dass wenn irgendetwas nicht von der Regierung genehmigt ist oder der Regierung nicht gefällt, dass dann halt einfach alles zerstört wird. Im Jahre 2019 ließ China gemäß einem Bericht von Open Doors mehr als 5.500 christliche Kirchen und Einrichtungen schließen. Gegen 400 wurden dem Erdboden gleichgemacht, trotz Tränen und Protesten der Gläubigen. Hier lauteten die Gründe meistens einfach, weil ein Straßenprojekt gebaut werden musste und die Kirche im Wege stand oder sonst öffentliche Gebäude. Man kann einfach sagen, wenn die KAP, die kommunistische Partei, etwas befiehlt oder ihr etwas nicht passt, muss es einfach durchgesetzt werden. Die Meinung der Gläubigen zählt in diesem Fall nichts. Wenn ich zum Schluss noch eine Bitte anführen darf, bei all unseren Besuchen haben die Gläubigen immer und immer wieder gesagt, betet für uns und vergesst uns nicht. In diesem vergesst uns nicht klang auch irgendwie die Möglichkeit an, sie immer wieder zu besuchen. Und diese Wunsch der Besucher der Kirchen möchte ich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, weitergeben. Betet für uns und vergesst uns nicht. Ich glaube, das ist vorläufig, was wir als Ausländer tun können, das Einzige. Ich danke allen, die diesen Gebetsaufruf befolgen, denn ich glaube, die Glaubensbrüder und Schwestern in China haben wirklich kein einfaches Leben in einer durch und durch atheistischen, ausgerichteten Gesellschaft. Ich danke ganz herzlich.
Bevor wir eine letzte Musikpause machen, eine Frage. Was würde geschehen, wenn man die abgerissenen Kreuze von den Kirchen wieder aufstellen würde? Würde es genau wieder das Gleiche sein, dass man am nächsten Tag es wieder abreißen würde?
Also ich glaube, wenn irgendwo Kreuze von den Kirchen heruntergerissen werden oder Kirchen zerstört und die Gläubigen wieder versuchen würden, dass diese Kreuze wieder auf die Kirchen zu stellen, sofern sie überhaupt noch stehen, das würde unter keinen Umständen toleriert. Wenn die kommunistische Partei solche Befehle gibt und sich die Gläubigen widersetzen würden, dann würden sie sofort verhaftet. Gleichwohl, ob es Pastor, Priester oder Gläubige sind, sich der kommunistischen Partei zu widersetzen, das ist in China lebensgefährlich. Nur wenn man sich schon sehr regimekritisch äußert, riskiert man, dass man als sogenannter Staatsfeind und Gefährdung der öffentlichen Ordnung verhaftet wird und zu x Jahren Gefängnis verurteilt. Man hört das immer wieder von Journalisten, die irgendwie kritische Fragen stellen oder irgendetwas sagen, das dem Regime nicht gefällt. Das darf man in China einfach schlicht und einfach gar nicht machen.
Nun machen wir, wie gesagt, eine letzte Musikpause. Mein heutiger Interviewgast ist Herr Peter Baumann, Philosoph und Kenner von der Volksrepublik China. Lieber Herr Baumann, zwei letzte Frage. Gibt es Schwierigkeiten und Schikanen gegenüber Christen in der Ausübung des Glaubens? Falls ja, wie sehen die Schikane und Schwierigkeiten aus?
Also grundsätzlich, wie gesagt, ist ja in der Verfassung, sind diese Religionen anerkannt. Und die offiziellen Kirchen, die drei Selbstkirchen bei den Reformierten und die offizielle Kirche bei den Katholiken, können grundsätzlich in den vom Regime registrierten Kirchen ihren Glauben ausüben, und das machen sie auch. Und hier werden vorzügliche Glaubensarbeit von diesen Priestern und Schwestern geleistet. Sobald aber irgendetwas im Untergrund geschieht oder was nicht kontrolliert werden kann, müssen einfach Schikanen erwartet werden. Das kann sein, dass man die Leute oder den Pastor irgendwie für ein, zwei Wochen in ein Hotel einlädt und irgend versucht, ihn einer Gehirnwäsche zu unterziehen, oder wenn es gröbere Vergehen sind, werden sie einfach zu Verhören eingeladen und allenfalls ins Gefängnis gesteckt. Es ist sehr schwierig, wenn man irgendetwas Regimefeindliches oder Regimekritisches sagt, riskiert man, dass man ins Gefängnis kommt.
Die letzte Frage, Herr Baumann, möchte ich Sie etwas Persönliches fragen. Wie kommt es, dass Sie sich so interessieren für dieses Land China?
Ja, ich habe schon während meines Philosophiestudiums in Belgien sehr öfters mit Chinesen, die auch dort studiert haben, gesprochen. Das ist eigentlich ein zweiter Grund. Der erste Grund ist, ich habe mein Gymnasium in der Missionsgesellschaft Bethlehem in Immensee gemacht, und sie hatten damals rund 50 Missionare in Zizika, das ist in Heilongjiang im Norden Chinas. Und als ich ins Gymnasium eingetreten bin, sind diese Missionare von China zurückgekommen. Das heißt, sie wurden ja ausgewiesen, und sie haben uns viel von diesen Leuten erzählt. Die Missionare haben immer gesagt, die Chinesen sind sehr edle, tiefe Menschen mit einer langen Tradition, und sie haben eine große Ehrfurcht und Respekt vor diesen Chinesen gezeigt. Aber sie wurden dann einfach im Zuge der Wirren vor der Machtübernahme der Kommunisten von den Kommunisten schon verfolgt, und es sind auch einige von diesen Missionaren in China ums Leben gekommen. Ein oder zwei wurden effektiv erschossen, und das hat uns natürlich als Studenten sehr, sehr interessiert und geprägt, und darum war mein Interesse für China seit dem Gymnasium immer sehr, sehr stark. Und China ist ein großes Land, ein edles Land mit einer langen Tradition, mit einem großen Wissen, aber meines Erachtens hat die kommunistische Partei vieles von diesen Werten zerstört, obwohl man auf der anderen Seite auch sagen muss, das habe ich auch ausgeführt, dass es vielen Chinesen heute viel, viel besser geht als noch vor 40, 50 Jahren.
Zuletzt möchte ich noch einmal aufgreifen, was Sie vor der letzten Musikpause gesagt haben, was die Christen oder die Katholiken in China sagen. Betet für uns und vergisst uns nicht. Sehr geehrter Herr Baumann, ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Danke, wünsche ich Ihnen auch alles Gute.
Das war Herr Peter Baumann, Philosoph und Kenner der Volksrepublik China. Sie hörten die Sendung im Gespräch mit auf novaradio.ch. Durch die Sendung führte sie Davor Novakovic.
Lässt du mich auch dir
hört den katholischen Radiosender novaradio.ch. Katholische Orden auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Katholischer Orden. Heute, wie ich letzte Woche es angekündigt habe, geht es um den Jesuitenorden. Und zwar beginnen wir wie immer mit der Geschichte. Der Orden der Jesuiten wurde von Ignatius von Loyola gegründet und wesentlich gestaltet. Ignatius, geboren am 1491, stammte aus baskischem Adel, war zunächst Offizier, bis im Alter von 30 Jahren eine Kriegsverwundung den weiteren Aufstieg und dieser Karriere versperrte. Mystische Erfahrungen nach diesem Lebenseinschnitt brachten ihn auf einen religiösen Lebensweg. In seinem autobiografischen Pilgerbericht bezeichnet er sich als Pilger und beschreibt, wie ihn in allem Gott geführt habe. Nach teils abenteuerlichen, teils fruchtbaren Vorstufen studierte er an verschiedenen Orten, seit 1529 in Paris, wo er 1935 zum Magister Artium promovierte. In Paris sammelte er auch Gefährten, wie zum Beispiel Franz Xaver und Peter Faber, verbunden sich mit ihm am 15. August 1535, Tag der Maria Himmelfahrt, auf den Mont Martre durch gemeinsame Gelübde. Die beabsichtigte Gelübde-Wallfahrt mit anschließender Seelsorgerarbeit in Jerusalem erwies sich als undurchführbar. Stattdessen stellte sich die Gruppe Ende 1537 in Rom Papst Paul III. Zur Verfügung. Dieser genehmigte zwei Jahre später das Grundstatut der Gemeinschaft Formula Instituti und bestätigte mit der Bulle Regimini Militantis Ecclesiae vom 27. September 1540 die Gemeinschaft als Orden. Ignatius wurde zum ersten Oberer gewählt und leitete den rasch wachsenden Orden von Rom aus bis zu seinem Lebensende am 31. Juli 1556. Die detaillierten Satzungen Konstantinones anstelle einer Regel Ordensleger wurde erst nach der Ordensgründung hauptsächlich von Ignatius erarbeitet und 1558 in Kraft gesetzt. Aufgrund der stark betonten Gehorsam, seiner straffen Hierarchie und einer großmöglichen persönlichen Flexibilität und unabhängig ignatischen Indifferenz konnte der Orden schnell wachsen und in vielen Ländern aktiv werden. Die Ordensgründung war Teil einer katholischen Erneuerungsbewegung, die eine Reform der Kirche von der inneren Erneuerung und einer persönlichen Christusbezeichnung Beziehung erweiterte, ähnlich wie dies auch Martin Luther wollte. Diese persönliche Christusbeziehung ermöglichte in den Anfangsjahren auch eine für die damalige Kirche ungewöhnte Gewohnheit gegenüber Menschen, die, wie Jesus, jüdischer Abstammung waren. Von Ignatius ist der Satz überliefert, dass er gerne aus dem Volk Jesu stammen würde. Mehrere frühere Jesuiten stammten aus dem Christentum konvertierten jüdischen Familien, Conversos, unter anderem Diego Laines, der Nachfolger von Ignatius im Amt des Generaloberer, und der erste Jesuitenkardinal Francesco de Toledo. Dennoch wurde ab 1593 christenjüdischer Abstammung am Ordenseintritt gehindert. Diese Regelung wurde wiederholt modifiziert, in Einzelfällen von ihr auch dispensiert. Aber erst 1946 wurde sie endgültig abgeschafft. Nun vor der Musikpause kommen wir zur Ausbildung. Die Ausbildung der Jesuiten gliedert sich in mehrere Bereiche. Kandidatur, Noviziat, gegebenenfalls Scholastika und Tertiat. Der Prozess der Bildung dauert den Impuls des Zweiten Vatikanischen Konzils zur Formatio Continua, entsprechend wie auch in den meisten anderen Orden ein Leben lang. Die Ausbildung ist auf den verschiedenen Kontinenten nach Bedarf und Vorbildung der eintretenden Interessenten unterschiedlich entfaltet und akzentuiert. Für Interessenten, die zu Beginn der Ausbildung schon über bestimmte Qualifikationen oder Erfahrungen verfügten, verkürzt sich das Programm entsprechend. Am Anfang stehen meist dreitägige Kurzexerzitien, auch genannt Triduum, in denen die Kandidaten das Noviziatsversprechen ablegen. Im Noviziat muss sich der Interessent dafür entscheiden, ob er Jesuit, Bruder oder Priester werden will. Unterbrochen wird die Zeit im Noviziatshaus von den verschiedenen Experimenten in pastoralen und sozialen Tätigkeiten. Zentrales Experiment sind die 30-tägigen Exerzitien. Zum Abschluss dieser zweijährigen Prüfungszeit werden die meisten Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams abgelegt. Für alle Jesuiten, die Priester werden wollen, schließt sich nun die Zeit als Scholastiker an. Sie umfasst das Studium der Philosophie und der Theologie, unterbrochen von einer etwa zweijährige praktische Tätigkeit, den sogenannten Magisterium oder Intersitz. Zahlreiche Jesuiten haben außerdem Philosophie- und Theologiestudium noch ein Vollstudium in einem anderen Hauptfach absolviert, wie zum Beispiel in einer Sprach-, Literatur- oder religionswissenschaftlichen Disziplinen, in der Medizin oder einer der Naturwissenschaften. Andere verfügen über theologische Zusatzqualifikationen, wo wissenschaftlicher oder praktischer Relevanz, zum Beispiel eine Promotion in einem Teilfach der Theologie oder ein pastoralpsychologisches Aufbaustudium. Das Tertiat, das nach etwa 10 Jahren stattfindet, ist eine etwa halbjährige Sabbat- und Studienzeit. Während der zum zweiten Mal die 30-tägigen Exerzitien durchgeführt werden. Nach dem Tertiat lädt der Generaloberer den Jesuit ein, die letzten Gelübde abzulegen. Die 3 evangelischen Räte sowie meist auch als 4. Gelübde den besonderen Gehorsam gegenüber dem Papst in Bezug auf Sendungen und Missionen. Das Gelübde ist ein Merkmal des Jesuitenorden und seit 2004 auch der Congregatio Jesu. Machen wir hier nun eine kurze Musikpause. Nun kommen wir, wo die Jesuiten in Zentraleuropa ankamen oder waren. Hier werde ich nur für die Schweiz kurz was sagen. Die Schweiz gehört mit 49 Jesuiten 1. November 2017 zu den kleinen Provinzen des Ordens. Letzterer Provinzial war seit dem 31. Juli 2012 Pater Christian Ruttishauser. Standorte sind die jesuitischen Gemeinschaften in Bad Schönborn, Ob Zug, Basel, Genf, Luzern und Zürich, Provinzialat. Schweizer Jesuiten wirken auch in China, Deutschland und Italien. Die Schweizer Jesuiten engagieren sich in zwei Bildungshäusern. La Salle Haus mit La Salle Institut in Bad Schönbrunn sowie Notre-Dame de la Rue in Versailles-sur-Glan auf Hochschulgemeinden und als Herausgeber einer Zeitschrift. Sie heißt Revue ce soir. Ab 1874 waren die Jesuiten in der Schweiz in der Verfassung verboten. Erst mit der Volksabstimmung von 19, 1973 wurden die Jesuitenartikel aufgehoben. Nun zu den Wahrnehmungen. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde die Jesuiten vorgeworfen, sie seien ausführendes Organ der Weltherrschaftsabsicht der römischen Kurie und Werkzeug des kirchlichen Absolutismus. Wegen der in der Ausbildung angelegten stark intellektuellen Ausrichtung des Ordens, zum Beispiel des Jesuitismus und der dessen Mitglieder nachgesagten Bereitschaft, die Realität aus theologischen Erwägungen umzudeuten, sind Jesuiten seit jeher als stark polarisierend wahrgenommen worden. Die Kürzel SJ für Societas Jesu hinter den Namen wird im Volksmund auch als schlaue Jungs interpretiert. Nun machen wir hier noch einmal eine letzte Musikpause.
Leite uns Gott auf deinem Wege, rette uns her, hör unser Flehen, zeig uns dein Herz, sei uns ein Licht in unserer Not, vergiss uns nicht, mächtiger Gott, beschütz uns
Abschnitt kommen wir noch auf die Aufhebung des Ordens zu sprechen und zum Schluss noch etwas über die Regel. Die Aufhebung des Jesuitenordens erfolgte im Jahr 1773 durch Papst Clemens den 16. auf Druck der Könige von Frankreich, Spanien und Portugal. Bei den Angriffen auf den Jesuitenorden spielten verschiedene Verschwörungstheorien eine große Rolle. Der in der neuzeitlichen Kirchengeschichte einzigartige Vorgang im Zentralalter der Aufklärung raubt dem Papsttum eine wichtige Stütze. Am Kampf gegen die Jesuiten waren Aufklärer maßgeblich beteiligt. Die Aufhebung wurde im Jahr 1814 von Papst Pius VII. Rückgängig gemacht. Ein Territorialkonflikt zwischen den bourbonischen regierten Herzogtum Parma und dem Kirchenstaat bot schließlich den anderen bourbonischen Thronen von Frankreich und Spanien sowie Portugal ein Hebel, um verstärkten Druck auf die päpstliche Kurie auszuüben, den verhassten Orden gänzlich aufzuheben zu lassen. Auch nach 10 Verhandlungen fügt sich Clemens der 16. und hob am 21. Juli 1773 durch das Breve Dominus ac Redemptor den Orden auf. Im Jahr darauf wurden dem Kirchenstaat 3 kleinere Territorien zurückgegeben, die von bourbonischen Mächten besetzt worden waren, um Druck auf die Kurie auszuüben. Ein im August 1773 von Clemens XVI. Eingesetzten Kongregation unter Leitung des Kardinals Andrea Crosini setzte Maßnahmen gegen jesuitische Theologen, darunter viele Verhaftungen, um. Wie sehen die Folgen dazu aus? Nach dem Ende des Ordens sammelten sich die Jesuiten in verschiedenen Genossenschaften zur Herz-Jesu-Verehrung, die zum Teil sogar die Jesuitenregel übernahmen. Zum Beispiel in der 1794 gegründeten Gesellschaft des Heiligen Herzens Jesu oder den 3 Jahre später geschifteten Bakanaristen. Mit der Auflösung des Ordens endeten die Verschwörungstheorien gegen ihn noch keineswegs. Man argwöhnte, er würde seine Arbeit im Geheimen fortsetzen. Und als Clemens der 16. im September 1774 verstarb, argwöhnte der Aufklärer Jean-Baptiste Delambre in einem Brief am König Friedrich II. Von Preußen, der Papst sei sicher, einen Giftanschlag der rachsüchtigen Jesuiten erlangen. In Russland und in Preußen, wo die nicht-katholischen Regierungen die päpstliche Autoritäten nicht anerkannten, fanden einige der Jesuiten Zuflucht, vor allem weil die Herrscher des aufgeklärten Absolutismus, Zarin Katharina die Große und Friedrich II. Die Vorteile des jesuitischen Schulsystems nicht aufgeben wollten und weil beide Herrscher für die katholische Bevölkerung Polens, das zwischen Russland und Preußen aufgeteilt worden war, sehr Sorge benötigte. Wenige Jahre nach dem Verbot wurde jedoch die absolutistische Staatsidee, für die der internationale Orden ein Störfaktor war, durch die Französische Revolution ab 1789 so massiv erschüttert, dass sich das Ancien Regime nicht mehr davon erholen sollte. Folgerichtig nutzte Papst Pius VII. Im Jahr 1814 die Rückkehr des Papsttums auf das völkerrechtliche Parkett, um die Jesuiten, die partiell die Aufhebung überstanden haben, mit der Bulle Solicitudo Onimum Excelerarismum wieder zu restaurieren. Obwohl der Orden den Schock der Aufhebung von 1773 möglicherweise nie ganz verkraftet hat, stellte er im 19. und 20. Jahrhundert zahlreiche führende Theologen und im 21. Jahrhundert zum ersten Mal einen Papst. Jesuitenverbot hat es auch in der Folge gegeben. Beispielsweise war der Orden in Deutschland als Teil einer Reihe von Maßnahmen im Kulturkampf von 1872 bis 1917 verboten, Jesuitengesetz. Die Schweizer Bundesverfassung von 1874, Artikel 51, verbot den Orden in der Schweiz. Dieser konfessionelle Ausnahmeartikel wurde erst im Jahr 1973 aufgehoben. Und eben zu Schluss noch der Schwur der Jesuiten. Motto des Ordens ist die lateinische Wendung Omina ad maiorem Deo gloriam, heißt übersetzt alles zu größerer Ehre Gottes, oft abgekürzt OAMDG oder AMDG. Die Exerzitien des Ignatius von Loyola bilden den Kern der Spiritualität des Ordens. In diesen 30-tägigen geistlichen Übungen betrachtet der Exerziant, derjenige, der die Übung durchführt, im Gebet und in der Meditation sein Leben und das Leben Jesu und wird dabei von einem, der die Exerzitien gibt, begleitet. Heutzutage werden ignatische Exerzitien auch von Laien und anderen Orden angeboten und durchgeführt. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für heute. Nächste Woche sehen wir dann oder hören wir dann den Gregorianischen Orden, wie es ihm heutzutage geht. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra.
Domine Deus, grazie.
Thank you. gib mir die Kraft, Lord.